Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Guten Abend.
Aber wir müssen uns um diese Leute kümmern, Perspektive geben, denn da spürt man schon ein Stück Verzweiflung und auch Panik.
Verzweiflung und Panik spürt der bayerische Kultusminister Bernd Ziebler in der freien Kulturszene. Wie die Kulturminister der Länder helfen wollen und ob das in die richtige Richtung geht, darüber sprechen wir gleich. Eine Premiere, wenn auch ohne Publikum, haben wir aber auch. Stefan Konvitschny hat an der Oper Dortmund nur vor Kritikern die Oper Die Stimme von Portici gezeigt. Und wie die Geistervorstellung war, das verrät unser Kritiker Stefan Keim.
Mein Fundament ist Deutsch. Das ist meine Muttersprache. Ne? Und in Georgien, also das ist das Land meiner Väter, auch sehr teuer, auch sehr lieb und so weiter. Aber es ist eine Fremde für mich, sprachlich. Ne? Ja, und in dieser Situation haben meine deutschen Bücher mich irgendwie richtig kräftig unterstützt. Ne?
Die Bücherfreunde des deutsch-georgischen Schriftstellers Gevi Margvelasvili, der heute im Alter von 92 Jahren gestorben ist. Sein langjähriger Weggefährte Ekkehard Maas erinnert an ihn. Im ganzen Land schließen immer mehr Kultureinrichtungen wegen der Corona-Epidemie und das kann für viele Kulturschaffende, die ja ohnehin oft schon unter prekären Bedingungen arbeiten, existenzbedrohend werden. Die Kulturminister der Länder haben deshalb heute in Berlin getagt, um sich über Hilfen für die Corona-gebeutelte Kultur- und Kreativwirtschaft abzustimmen. Christiane Habermals aus unserem Hauptstadtstudio war dabei. Was wurde denn da heute jetzt beschlossen?
Na, es ging um die Frage, wie man vor allem freie Kultureinrichtungen und Kulturschaffende jetzt wirtschaftlich unterstützen kann. Nach und nach schließen immer mehr Häuser, Veranstaltungen müssen abgesagt werden. Die Kulturminister gehen mittlerweile davon aus, so hieß es heute, dass das kulturelle Leben in Deutschland voraussichtlich zum Erliegen kommen wird. Und das ist schmerzlich für öffentliche Einrichtungen, aber hier werden ja wenigstens die Gehälter weitergezahlt. Für die freie Kunstszene dagegen ist es dann ganz schnell existenzbedrohend. Und hier muss der Bund helfen, fordern die Landesminister. Jetzt wird gerade das große Hilfspaket geschnürt, damit die Wirtschaft nicht zusammenbricht. Die Bundesregierung ist gerade dabei und da darf die Kreativwirtschaft nicht vergessen werden, sagte nach der Sitzung Bernd Ziebler, der Kultusminister von Bayern, der zurzeit den Vorsitz unter den Kulturministern in der KMK hat.
Ich habe in den letzten Tagen viele Gespräche geführt, viele SMS, viele Facebook-Kontakte mitgehabt. Und wir sind hier in besonderer Verantwortung und werde es mit dem Bund heute anschließend auch mit der Monika Grütters besprechen. Ich gehe davon aus, dass wir hier auch Akzeptanz finden werden. Aber wir müssen uns um diese Leute kümmern, Perspektive geben, denn da spürt man schon ein Stück Verzweiflung und auch Panik.
Ja, Verzweiflung und Panik, denn viele freischaffende Künstler leben sowieso von der Hand in den Mund. Große Rücklagen hat da sicher keiner.
Jetzt wurden ja diese Forderungen auch gleich oder die Resolution der Landesminister an die Kulturstaatsministerin Monika Grütters übergeben. Weiß man schon, wie sie reagiert hat?
Ja, sie hat erklärt, dass von dem Milliardenpaket für die Wirtschaft, das die Bundesregierung heute geschnürt hat, also von Maßnahmen wie Steuerstundung, Liquiditätshilfen und so weiter, dass davon auch die Kultur- und Kreativwirtschaft profitieren wird. Immerhin ja auch einer der größten Wirtschaftszweige in Deutschland. Das wird nun allerdings jetzt freischaffend schaffenden Künstlern oder Musikern wenig nützen, deren Auftritte wegbrechen oder auch freie Kameraleute, freie Veranstaltungstechniker. Also für diese Klientel, für diese freie Szene will Grütters jetzt bestehende Programme schärfen, damit sie Freiberuflern gezielt zugutekommen. Klingt auch erstmal wenig konkret, aber da geht es tatsächlich darum, Geld, das schon im System ist, umzudenken hin zu freien Künstlern. Und es sollen schon gezahlte Förderungen bei einer Absage von Veranstaltungen nicht zurückgezahlt werden müssen oder zumindest alles dafür getan werden, damit das nicht geschieht. Zum Überleben wird das für kleine Veranstaltungsorte und Kulturschaffende wohl kaum reichen. Also da wird es noch andere Nothilfen geben müssen, möglicherweise auch einen Notfallfonds für Härtefälle, wie ihn der Deutsche Kulturrat gefordert hat.
Und soll das auch bald umgesetzt werden? Denn manche können ja tatsächlich dann innerhalb von einem Monat quasi ihre Miete nicht mehr bezahlen.
Ja, wie schnell das geht, das kann im Moment wohl niemand sagen. In den nächsten Tagen, so heißt es in der Resolution der Kulturminister, soll zwischen KMK und Grütters eine Abstimmung darüber herbeigeführt werden, wie gezielt Instrumente zur Existenzsicherung kultureller Einrichtungen und Akteure gefunden werden können. Falls ein Nothilfefonds aufgelegt wird, und dass es dafür die Bereitschaft gibt bei Bund und Ländern. Dafür gibt es Signale auf beiden Seiten. Dann müsste das ebenfalls in den nächsten Tagen passieren. Und am Ende wird es auch um die spannende Frage gehen, welchen Stellenwert Kunst und Kultur in Krisenzeiten hat. Also welchen Wert ihr einer Gesellschaft im Ausnahmezustand beimisst. Kulturminister Bernd Siebler hat dazu Folgendes gesagt.
Ich denke, dass unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten auch unterschiedlich reagieren. Aber ich hoffe sehr, dass alle etwas tun werden, um eben hier eine nachhaltige Stützung des Systems auch sicherstellen zu können. Ich würde auch so weit gehen, dass Kunst und Kultur natürlich systemrelevant sind.
Also Kunst und Kultur systemrelevant, das ist schon mal eine Aussage. Und Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat erklärt heute, Kultur sei kein dekorativer Luxus, den man sich nur in guten Zeiten gönnt. Also da muss man jetzt abwarten, ob das auch die Finanzminister so sehen.
Christiane Habermals, danke schön für diese Informationen.
Gerne.
Unmittelbar betroffen von den Schließungen im Kulturbetrieb ist das Frauentheaterkollektiv Shiji Pop. Heute Abend sollte die Performancegruppe im Berliner Theater Hebbel am Ufer auftreten. Das fällt aber aus, sodass Johanna Freiburg jetzt sogar Zeit hat, mit mir zu sprechen. Hallo, guten Abend, Frau Freiburg.
Guten Abend.
Sie haben das Gespräch eben mitgehört. Was sagen Sie zu den Ideen der Kulturminister?
Ja, also es ist ja erstmal sehr positiv, dass die Intention da ist, aber es gibt eben noch sehr viele Fragezeichen. Es ist ja jetzt im Moment noch sehr unkonkret und innerhalb der Szene besteht einfach sehr große Verunsicherung und da gibt es sehr viele Fragen. Also inwieweit ist dieses Rettungsprogramm dann, wenn es verabschiedet wird, überhaupt auch an Einzelakteure gerichtet oder geht das eher an Institutionen und welche Stellen sind zuständig, wer ist berechtigt, unter welchen Umständen gilt das auch für internationale Aufträge, die ausfallen, wie ist es mit Gastspielreisen in Krisengebiete, die jetzt nicht stattfinden können und so weiter und so weiter. Also wir hängen da jetzt noch immer ziemlich in der Luft.
Das heißt, da müsste einfach wahrscheinlich auch jemand aus der Praxis dazu geholt werden, der sozusagen berät und sagt, woran es richtig fehlt, nicht? Ich habe hier zum Beispiel von einer Tanzexpertin, Claudia Fest, die schlägt vor, dass man einen Stipendienfonds auf Bundesebene einführen sollte, wo eben dann, wie Sie sagen, auch einzelnen Leuten und konkret geholfen werden kann oder dass eben Produktionen ohne Publikum und nur per Video dokumentiert werden. War das bei Ihnen heute zum Beispiel auch eine Option, dass man überlegt hat, dann spielen Sie doch einfach ohne Publikum und man macht eine Videoaufzeichnung davon?
Das ist in unserem Fall nicht möglich gewesen, weil es sehr stark mit dem Live-Moment arbeitet und die ZuschauerInnen auch Teil der Aufführung werden und ihre Erinnerungen in den Abend einschreiben. Deshalb war das jetzt leider keine Option. Und wir bemühen uns ja auch bei Shiji Pop und ich bin auch Teil von Gobscott sehr stark darum, in diesen Live-Moment innerhalb der Aufführung zu feiern, dass man eben wirklich mit den Menschen zusammen einen Raum teilt. Und das ist jetzt auch nicht so leicht, dann über Livestream zu ersetzen.
Was heißt denn das jetzt für Sie konkret im Theater? Gerade bei freien Gruppen wird ja auch sehr lange im Voraus geplant und wird ja auch viel international gearbeitet. Was bedeutet das jetzt für Sie mit diesen Schließungen? Was hat das für Konsequenzen?
Ja, also wir sind jetzt eben von dieser Schließung vom HAU, die ja auch jetzt sehr kurzfristig erfolgt ist, erstmal noch ganz gut abgefedert, dadurch, dass das Hebbel am Ufer sehr verantwortungsvoll mit der Situation umgeht und zugesagt hat, die eingegangenen Verpflichtungen auch zu erfüllen, sodass die Betroffenen ihre Honorare auch erhalten werden. Aber wir kriegen im Moment jetzt immer mehr Absagen auch für die weitere Veranstaltung außerhalb von Berlin, die die nächsten Wochen fällig gewesen wären und wissen eben auch nicht, wie es darüber hinaus weitergeht. Und die Situationen sind je nach Veranstalter sehr unterschiedlich, eben auch gerade wenn internationale Veranstalter betroffen sind, weil das rechtlich auch eben große Unterschiede macht. Und da sind wir auch noch dabei, überhaupt erstmal zu verstehen, wie die Situation da rechtlich aussieht und sind da auch auf Beratung angewiesen, unter anderem durch den Landesverband für freie darstellende Künste in Berlin, die uns da auch helfen, das überhaupt mal zu verstehen, was das bedeutet. Also zum Beispiel ist es rechtlich eben auch ein Unterschied, ob das jetzt sozusagen als höhere Gewalt angesehen wird, wenn diese Veranstaltung von Staatsseite abgesagt werden oder wenn der Veranstalter sich entscheidet, nicht zu spielen oder wenn wir uns entscheiden würden, irgendwo nicht hinzufahren, weil wir nicht ins Krisengebiet wollen, dann ist das eben alles vertraglich, juristisch eine ganz andere Situation.
Aber das macht doch jetzt wahrscheinlich für Sie auch das Planen von künftigen Auftritten sehr schwer.
Ja, also die Sorge ist eben sehr groß, gerade für die Veranstalter, dass es einen sehr langfristigen Effekt haben wird, weil die sich davor scheuen werden, jetzt für die Zukunft Buchung zu machen, solange die Situation so unklar ist. Und so ein Ort wie das Hauhebel am Ufer ist ja auch dadurch, dass es institutionelle Förderung bekommt, auch verpflichtet, vorausschauend zu wirtschaften. Richtigerweise, aber dadurch können die ja vielleicht dann eben auch für die Zukunft gar nicht Buchungen machen, die sie normalerweise machen würden. Und das ist eben für uns ganz wichtig und für alle KünstlerInnen in der freien Szene, dass die Gelder weiterhin fließen dürfen, selbst wenn es unklar ist, ob der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Denn nur so, denke ich, ist es im Moment sicher gewährleistet, dass diese Gelder bei den Betroffenen auch ankommen. Auch auf eine unbürokratische Weise. Und zwar die betroffenen Kreativen, aber eben auch die Veranstaltungstechnikerinnen oder Gardrobieren, wer da alles noch mit dranhängt an so einem Theaterabend.
Gibt es denn da jetzt auch viel Austausch? Ich meine, Sie arbeiten ja schon mit zwei verschiedenen Gruppen zusammen. Was hören Sie denn so von Kolleginnen aus anderen Gruppen?
Ja, es gibt viel Austausch und auch unsere MitarbeiterInnen und Gäste sind natürlich auch sehr verunsichert und auch in Panik. Wir haben ja noch die relativ privilegierte Situation, dass wir nicht als Einzelperson dastehen, sondern als Kollektiv uns auch noch gegenseitig ein bisschen Sicherheit geben können und eben auch durch die Stadt Berlin gefördert werden und darüber einen Teil unserer laufenden Kosten und Gagen abdecken können. Aber wir wirtschaften eben großen Teil durch Gastspielreisen und Lehrtätigkeit, Workshops und so etwas. Und da, ja, wie gesagt, wird jetzt eben immer mehr abgesagt. Und zum Teil Länder, mit denen wir Partnerschaften haben, sind Krisengebiet wie China oder in andere Länder wie USA dürfte man im Moment gar nicht einreisen. Also für uns ist das wirklich existenziell sehr bedrohlich und in der Szene natürlich geht das allen so.
Also kann man nur hoffen, dass da jetzt schnell und konkret was passiert.
Auf jeden Fall.
Johanna Freiburg, freie Performerin bei der Gruppe Shishi Pop und bei Gob Squad. Vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute.
Ich danke Ihnen.
Auch wenn fast alle Theater geschlossen haben, versuchen manche doch noch etwas auf die Bühne zu bringen. Deshalb hat Stefan Keim auch etwas aus Dortmund zu berichten. Dort gab es nämlich eine Art Geisterpremiere wie beim Fußball ohne Publikum. Nur Journalisten durften sehen, was Peter Konvitschny zu der selten gespielten Oper Die Stumme von Portici eingefallen ist. Aber erstmal Stefan Keim, wie war das denn heute? Mit wie vielen Kollegen saßen Sie da überhaupt im Publikum?
Ach, wir waren vielleicht insgesamt 40 Leute, das war schon eine ausgesprochen seltsame Atmosphäre, vor allen Dingen, weil die auch den Schlussapplaus richtig durchgezogen haben, nicht? Also erstmal alle auf die Bühne mit Einzelapplaus, dann die Statisten, dann der Chor, das Regieteam, der Dirigent, das dauerte. Wir mussten also mit uns 40 Leuten richtig Gas geben, um da auch entsprechend durchzuhalten, weil wir jetzt natürlich da auch die Rolle hatten, das Publikum ein bisschen zu ersetzen. Also es ist einerseits schon eine luxuriöse Sache, das Gefühl, ich habe da eine Privatvorstellung, auf der anderen Seite aber auch sehr gewöhnungsbedürftig.
Und dafür haben Sie eine echte Rarität präsentiert bekommen. Ne? Die Oper war ja früher mal sehr populär, aber heute scheinbar gar nicht mehr oft gespielt.
Ja, ich habe aber jetzt auch wirklich verstanden, warum. Ich habe sie auch ewig nicht mehr gesehen oder gehört. Das liegt daran, dass es zwar eine typische Opernhandlung hat, also da heiratet der Sohn des Fürsten, hat aber vorher ein Verhältnis mit einer armen Fischerin gehabt. Das ist die Stimme von Portici und das ist natürlich auch was ganz Besonderes. Eine Hauptfigur in einer Oper, die nicht singen kann, deren Emotionen durch das Orchester übernommen werden. Also das gab es damals überhaupt noch nicht. Und das ist auch heute noch durchaus interessant. Und es kommt dann, weil der Bruder der Stummen von Portici ausrastet und eifersüchtig wird, zu einem Volksaufstand. Am Schluss ist Wahnsinn bis hin zu einem Vulkanausbruch. Das ist also eine unglaublich dramatische Handlung. Das Ganze auch recht komprimiert erzählt auf 2,5 Stunden. Da denkt man doch eigentlich erst, das muss doch ein Publikumsrenner sein. Das ist doch das Format von Bohème und Tosca. Das ist doch im Prinzip Puccini. Aber wenn man die Musik hört, dann ist sie doch wenig dramatisch, durchaus fein, aber für unsere Ohren jetzt durchaus, naja, ich sag mal, ein bisschen wenig mitreißend. Da habe ich jetzt gerade schon einen wirklichen dramatischen Höhepunkt dieser Oper herausgesucht. Und das ist dann so etwas, das korrespondiert nicht mit dem, was da wirklich auf der Bühne vor sich geht. Und es ist auch so, dass der Dirigent Motonori Kobayashi es auch eher so im Geist von Klassik und Mozart dirigiert hat, als Vorausahnung anderer Dinge des 19. Jahrhunderts.
Aber hat denn Peter Konvitschny das mit seiner Regie wettgemacht, was ihn musikalisch nicht so gefallen hat?
Überhaupt nicht. Ich hätte nämlich auch gedacht, dass Peter Konvitschny da vielleicht mit wuchtigen Bildern dagegen geht und Parallelen in die Gegenwart findet. Das ist aber der Konvitschny von früher. Der Konvitschny von heute arbeitet da doch deutlich anders. Ich habe den Eindruck, er hat sich ein bisschen über die Oper lustig gemacht. Das ist so ein bisschen puzzelig und niedlich, was da auf der Bühne passiert. Die Fischer zum Beispiel, die ja eigentlich in Armut leben und wo ein revolutionärer Impuls losgehen muss. Die leben da in so einer Bilderbuchwelt. Da ist dann auf dem Vorhang auf der Rückseite des Bühnenbildes, da ist dann ein allerliebstes Pastell-Fischerdorf gemalt. Es sieht einfach schön aus. Die haben Obst, die freuen sich. Ihr Anführer singt ihnen eine Barcarolle vor. Übrigens auf Deutsch. Das ist ein Kunstgriff der Aufführung, dass die Mächtigen Französisch singen, Originalsprache, und dann die Fischer Deutsch. Wir hören vielleicht mal ganz kurz hier noch Mirko Roschkowski als Masaniello.
Der Morgen strahlt für uns vor Leben, vereinigt euch mit neuem Mut.
Tarapapapapa, nicht? Und dann muss man natürlich überlegen, wie können denn diese Fischer jetzt plötzlich, nur weil dieser Masaniello sagt, so jetzt Schluss mit lustig, jetzt wollen wir in den Krieg ziehen und bluten und die Spanier verprügeln. Warum tun die das? Das habe ich nicht verstanden. Und dann wäre es vielleicht, wenn sich Peter Konvitschny da einige witzige kleine Einfälle hätte, sich ein bisschen über die Oper schmunzelnd erheben will, vielleicht gut gewesen, so ein bisschen deftiger reinzugehen, vielleicht so ein bisschen mehr mit Monty Python Humor oder so etwas. So bleibt da vieles so im Ansatz stehen. Und ich habe dann da oft so in diesem leeren Opernhaus gesessen und mir gedacht, ja, ist ja nett, aber ich verstehe jetzt, warum die Stimme von Portici nicht mehr so oft auf den Spielplänen ist, weil sie irgendwie nicht greift und nicht packt.
Hat denn das Ensemble trotzdem mit vollem Einsatz mitgesungen?
Das haben sie gemacht. Allerdings ein bisschen qualitativ unterschiedlich. Großartig ist Anna Sohn als Elvire. Das ist die Braut des Sohn des Vizekönigs von Neapel. So heißt er auch noch. Das erinnert irgendwie an Kabarettauftritte von Thorsten Sträter, aber das nur am Rande. Also Anna Sohn trifft diesen französisch-lyrischen Tonfall wirklich herrlich mit ihrer Mühelosigkeit. Mirko Roschkowski, den wir gerade gehört haben, der hat einen sehr schönen lyrischen Tenor. Wenn er laut und auch ein bisschen dramatisch werden muss, dann muss er kämpfen, dann wird er etwas unsicher. Und es gibt auch so ein paar Abstimmungsschwierigkeiten mit dem Chor. Also man konnte es sich gut anhören. Es war eine ordentliche Aufführung, aber eben auch nicht mehr als musikalisch ordentlich.
Und wird es denn jetzt in den kommenden Wochen noch mehr solche Geisterpremieren geben?
Bis gerade eben hätte ich noch gesagt, ach, ich glaube, das bleibt einzigartig, und bekomme justament vor einer Stunde eine WhatsApp vom Theater Krefeld-Mönchengladbach, wo am Sonntag Rusalka von Antonín Dvořák über die Bühne gehen sollte, jetzt auch über die Bühne geht. Sie übertragen das einmal auf dem YouTube-Kanal als Livestream. Ich denke, diese Livestream-Übertragungen, die werden in Zukunft jetzt auch deutlich häufiger werden, vor allen Dingen, weil man ja noch gar nicht weiß, wie lange das jetzt wirklich dauert, ob nach Ostern oder Ende April wirklich wieder das Kulturleben anfährt. Vielleicht muss man sich da noch ganz andere Gedanken machen. Und die Krefelder haben auch gesagt, liebe Journalisten, liebe Kritiker, ihr dürft auch so da rein, ihr dürft euch das auch aus dem Publikum aus ansehen. Also vielleicht ist diese Geschichte Livestream für alle und Kritiker im Saal, je nachdem, wie das mit Corona weitergeht, auch eine Form der Zukunft. Mal sehen.
Wir sind gespannt. Sie werden es uns dann erzählen, Stefan Keim. Dankeschön. Und ja, die Premiere fast ohne Publikum. Peter Konvitschny inszenierte an der Dortmunder Oper Die Stumme von Portici. Und dieses Stück, das ist dann frühestens ab 15. April zu sehen. Vorerst bleibt das Haus bis dahin geschlossen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Oliver Thoma.
Der Schriftsteller Eugen Ruge ist mit dem Literaturpreis Mainzer Stadtschreiber ausgezeichnet worden. Bei der Entscheidung würdigten die Stadt Mainz und die Fernsehsender ZDF und Dreisat den Romanautor als Meister im Schildern von Familienbeziehungen und Lebensentwürfen, geschrieben in einer klaren Sprache mit souveränem Gespür für Dialoge, Tempo und Pointe. Ruge veröffentlichte seinen ersten Roman in Zeiten des abnehmenden Lichts erst mit 57 Jahren. Die unvollendete Kongresshalle am ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg soll zu einem Raum für Kunst und Kultur werden. Es werde ein einzigartiges Experiment, wie die Stadt ein Gebäude nutzen könne, das ein wichtiger Teil ihres nationalsozialistischen architektonischen Erbes ist, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Zurzeit sei angedacht, ein Segment des Rundbaus mittelfristig herzurichten, damit dort Kunstschaffende arbeiten und ihre Werke präsentieren können. Das Projekt solle zentraler Bestandteil der Nürnberger Bewerbung als europäische Kulturhauptstadt 2025 werden. Die Jury entscheidet im September über den Titel. Der mit 10.000 Euro dotierte Cuxhavener Joachim Ringelnatz-Preis 2020 geht an den niederländischen Sänger, Schriftsteller und Komponisten Herman van Veen. Das teilte die Stadt Cuxhaven mit. Van Veen, der an diesem Samstag seinen 75. Geburtstag feiert, engagiert sich in mehreren, zum Teil selbst gegründeten Organisationen für die Rechte von Kindern. Er ist auch Schauspieler, Regisseur und Maler. Die Auszeichnung wird am 7. Juli in Cuxhaven verliehen. Herman van Veen, dessen Werk ein poetisches Plädoyer für Respekt, Liebe und Toleranz darstellt, der auf der Bühne und in seinen Texten und Liedern die Welt mit Kinderaugen und Clownsnase für Momente in ein Tausendschön verwandelt, ist der Idee des Ringelnatz-Preises und seinem Namensgeber ganz nahe, so begründete die Jury ihre Entscheidung. Die Berliner Philharmoniker stellen während der Schließung ihres Saals mehr als 600 Konzerte kostenlos als Streams im Internet zur Verfügung. In der Digital Concert Hall seien Aufnahmen aus mehr als 10 Jahren abrufbar, darunter 15 Konzerte mit dem neuen Chefdirigenten Kirill Petrenko, das teilte das Orchester mit. Dazu kämen Pausengespräche mit Dirigenten und Solisten und Dokumentationen zur Orchestergeschichte. Mit dem Code BERLINPHIL könnten nach einer Registrierung alle Konzerte und Filme für 30 Tage kostenfrei abgerufen werden. Der späteste Termin zum Einlösen des Codes sei der 31. März. Mit ihrem Stream von der Oper Carmen hatte die Staatsoper unter den Linden am Donnerstag nach eigenen Angaben einen großen Publikumserfolg. Den Livestream in Zusammenarbeit mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg hätten online mehr als 160.000 Zuschauer in der ganzen Welt abgerufen.
Er war durch und durch ein Humanist, der georgisch-deutsche Schriftsteller und Philosoph Givi Margvelasvili, der am Morgen im Alter von 92 Jahren verstorben ist. 1947 war der gebürtige Berliner von den Sowjets nach Georgien entführt worden, wo er bis 1990 gezwungenermaßen lebte.
Wenn Sie so lange im Ausland sind, da kommt Ihnen der Zweifel, bin ich wirklich woanders geboren? Bin ich wirklich in Deutschland gewesen? Oder was ist los? Also ich wollte mir das irgendwie so genau beweisen und so. Und da war eben die Sprache und das Schreiben eben das nächste Beweismittel.
Givi Margvelasvili entdeckt hat ihn der Publizist und Leiter eines literarischen Salons in Berlin-Prenzlauer Berg, Eckhard Maas, mit dem ich jetzt verbunden bin. Guten Abend, Herr Maas.
Ja, guten Abend.
Sie waren ja einer der engsten Weggefährten von Givi Margvelasvili. Wo und wie haben Sie sich denn überhaupt kennengelernt?
Als ich 1982 nach Georgien reisen wollte, da empfahlen mir Elke Erb, die Dichterin, und Adolf Endler, doch dort den dissidentischen Schriftsteller Givi Margvelasvili zu besuchen, der auf Deutsch schriebe. Und das fand ich natürlich unheimlich spannend, weil ich auf meinen weiten Reisen durch die Sowjetunion immer schon die Dissidenten gesammelt hatte. Und so bin ich dahin gereist und habe mich mit ihm verabredet und kam an einem Vormittag zu ihm, als er gerade zu Benny Goodman seine gymnastischen Übungen machte. Und wir haben uns sofort auf den ersten Blick angefreundet. Ich musste dann immer bei ihm sitzen und seine Texte lesen. Denn er war ja ein Autor, der fast 40 Jahre lang für die Schublade schrieb und keine Leser hatte. Und dann guckt er mir immer über die Schulter, also um zu sehen, wie mir die Texte gefallen und wie ich darauf reagiere. Und das waren erst die Kurzprosa-Texte, dann die Romane. Und ich begriff nach kurzer Zeit, dass ich hier einen ganz, ganz großen, einen Jahrhundertautor vor mir habe. und habe dann auch versucht, mich schon zu DDR-Zeiten dafür einzusetzen, dass seine Bücher verlegt werden. Ich habe sie sogar nach West-Berlin geschmuggelt, aber die dortigen Verlage sagten, also ohne die Geschichte, diese großartige, dramatische, tragische Geschichte seines Lebens, können wir das nicht verkaufen. Und Givi hatte damals in der Sowjetunion Angst. Er hatte ja auch schon Angst, 1970 Heinrich Böll sein Manuskript mitzugeben, dem er vorgelesen hatte. Wenn er das getan hätte, wäre er neben Solzhenitsyn zu einem ganz großen Dissidentenschriftsteller der Sowjetunion gewesen, denn kein anderer hat die totalitären Regime dieses vorigen Jahrhunderts so hoch intellektuell und schriftstellerisch also verarbeitet wie Givi Margvelasvili.
Wie kam das denn eigentlich, dass er dann doch wieder nach Berlin zurückkehren konnte?
Naja, ich habe mich dann dafür eingesetzt, dass er erstmal 88 kommen konnte. Das war ja dann zur Gorbatschow-Zeit. Das war sein erster Besuch. Und dann kam er jedes Jahr. Und dann kam es auch zu den ersten Begegnungen mit den Verlagen. Und 1991 bis 1994 erschienen dann in 4 Verlagen 6 Bücher gleichzeitig, was natürlich auch für den Verkauf seiner Bücher ein bisschen ungünstig war. Abgesehen davon, dass er nicht auf meinen Rat gehört hat und nicht seinen Namen etwas verkürzt hat. Alle Georgier, die weltberühmt geworden sind, die haben ihren Namen ein kleines bisschen geändert und die heißen dann nicht Jano Abilikalaschwili, sondern sie heißen einmal Jano Tamar. Und das ist also eine Sache, die auf die er leider nicht eingegangen ist, weil er sagte, mein Vater ist damals umgebracht worden und aus Pietät kann ich meinen Namen jetzt hier nicht verkürzen, also als GWM oder irgendetwas.
Er hatte ja dann aber doch eine Art doppelte Identität, stelle ich mir vor. Hat sich das denn auch auf sein Schreiben ausgewirkt?
Nein, er hatte eine ganz klare Identität. Er ist in Deutschland aufgewachsen und er ist ein deutscher Schriftsteller georgischer Herkunft. Aber sein ganzes Denken war westeuropäisch, deutsch, obwohl er auch alle anderen westeuropäischen Sprachen sprach, also Englisch und Italienisch und Spanisch. Und also das war ein Genie, wie ich sage.
Aber er ging doch dann wieder nach Tiflis zurück, nicht?
Er kam dann erstmal so 1991, dann als seine Bücher erschienen, habe ich mich dann sehr dafür eingesetzt. Das war nicht so einfach, weil er war ja georgischer Staatsbürger und nun kriegt man in Deutschland nicht so schnell eine Aufenthaltserlaubnis. Aber das ist dann mit Unterstützung von Armin Müller-Stahl und Wolf Biermann gelungen, dass er dann doch eine ständige Aufenthaltserlaubnis bekam und dann 1994 auch eingebürgert wurde. Und das ist alles ein ganz großes Leben dann. Und ich erinnere mich auch an die vielen, vielen Reisen, also die Lesereisen, die ich mit Givi Margvelasvili unternommen habe. Aber mir ist noch wichtig zu sagen, dass er diese beiden totalitären Regime, die er erlebt hatte, die Nazizeit und die Sowjetherrschaft, die hat er auf intellektuelle Weise in seiner besonderen Art zu schreiben, in seiner Poetologie, die er selber Ontotextologie nennt, also verarbeitet. Und nämlich hat erlebt, wie ideologische Texte zu Machtsicherung und blutiger Unterdrückung marginalisiert werden. Die Menschen waren also in Form von Losungen, Parteiprogrammen, pseudowissenschaftlichen Texten buchstäblich aufs Rad geflochten. Und wer von der Parteilinie abwich, wer aus dem Textkäfig ausbrechen wollte, landet im Gulag oder im KZ. Und davon ist ja seine eigene Geschichte geprägt. Und für den Vater endet dieser Text ja auch tödlich. Und das ist in Givis Texten spielerisch umgesetzt. Das heißt, er geht in den Text hinein und mit Hilfe der Fantasie des Lesers, die ja sowieso einen Lesestoff erst belebt, kann auch eine Buchperson aus ihrem Textweltkäfig befreit werden. Und sie glaube nicht, wie diese Kurzprosa-Texte gewirkt haben, also auf das Publikum bei den Lesungen, die ich mit ihm hatte in den 90er Jahren. Also spätestens nach dem dritten Text kriegte er nach jedem Text frenetischen Beifall, weil man begriff, man kann sich auflehnen gegen die Lebenstexte, die man eingesperrt ist oder mit denen man konfrontiert ist.
Eckhard Maas, vielen Dank, dass Sie Ihre Erinnerungen an diesen ja doch auch engen Freund mit uns geteilt haben.
Ich könnte Ihnen so rührende Geschichten erzählen, die kommen mir jetzt alle hoch, wo ich an ihn denke.
Das glaube ich.
Er war ja auch so wunderbar zerstreut und wir wohnten ja die ersten Jahre hier zusammen in meinem Salon. Und da war so ein großer Eichentisch und einmal kam ich von meinen Konzertreisen mit Liedern Okudschawa, von Okudschawa hatte ich ja immer Reisen, kam ich dann zurück. Und da kam er ganz aufgeregt an die Tür gelaufen und sagte, es ist was ganz Furchtbares passiert. Ich sage, was ist denn passiert, Givi? Ne? Da komme ich in die Küche rein, da war lauter Tee auf die Zeitungen ausgestreut zum Trocknen. Da sagte ich, ja, ich wollte mir Tee kochen. Und da war ich so in Gedanken und habe das Wasser in die Teebüchse gegossen. Also er war auch ein wirkliches Original und er ist so fröhlich. Ich war mit ihm sehr, sehr verbunden und er war mein allerbester Freund, also in diesem Leben. Und dafür bin ich auch dankbar.
Dankeschön, Herr Maas. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Wiederhören.
Und die Bücher von Givi Markvelaschwili sind im Verbrecherverlag erschienen. Mit der Geschichte des Kapitalismus befasst sich eine neue große Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn. Mehr als 250 Objekte spiegeln und reflektieren das kapitalistische System, das ja längst alle unsere Lebensbereiche bestimmt, ob es die Liebe, die Erziehung oder auch die Gesundheit ist. Michael Köhler hat die Ausstellung schon besucht.
Kapital wiegt schwer. In einer Vitrine liegt ein echter Goldbarren der Bundesbank. Besucher können eine Hand durch die kreisrunde Öffnung stecken und das kostbare Stück berühren. Einhändig ist der Barren kaum anzuheben. Er wiegt 12,5 Kilo. Geld und Gold, Privateigentum, Reichtum und Verelendung bilden den Kern des Kapitalismus. Der Gewinn des einen sind die Schulden des anderen. Kapitalismus ist bereichernd und ausbeuterisch. Das zeigt etwa das Gemälde Die Pfändung von Ferdinand Georg Waldmüller aus dem Jahr 1847. Überschuldete Landbewohner, die keinen Besitz an Produktionsmitteln haben, stehen entsetzt beieinander. Die Bauersfamilie erhält ein Pfändungsschreiben. Im Kapitel über Akkumulation hängt das Ölbild neben einem Poster von Plakatkünstler Klaus Stäck. Darauf ist eine Erdhalbkugel abgebildet. Sie wird wie eine Zitrone ausgepresst. Kurator Holger Stumpfe hat einen Begriffsparcours entworfen. Keine kunsthistorische Ausstellung.
Nein, das ist eine kulturhistorische Ausstellung im besten Sinne des Wortes, glaube ich. Denn wir haben versucht, relativ abstrakte Thesen und Merkmale des Kapitalismus in der Ausstellung zu visualisieren durch viele Alltagsgegenstände, für gewöhnliche Menschen einfach zugängliche Objekte, an denen man eben diese Strukturen hoffentlich gut nachvollziehen kann.
Dazu zählt etwa ein frühes Grundbuch, ein Kölner Schreinsbuch aus dem 12. Jahrhundert. Es dokumentiert Privatbesitzern Grund und Boden. Das großformatige Foto von Andreas Gursky, einer riesigen amerikanischen Rinderzuchtanlage, illustriert Begriffe wie Effizienz, Organisation, Massentierhaltung und Landverbrauch. Doch auch im Ostberliner Glühlampenwerk Rosa Luxemburg gab es Rationalisierung. Ein Foto von 1975 zeigt Arbeiterinnen, die Produktivität gesteigert haben. Das ist das Prinzip der Ausstellungskapitel. Theoretiker des Kapitalismus sind für die Begrifflichkeit zuständig. Kunstwerke bilanzieren die gesellschaftlichen Auswirkungen des Kapitalismus. Duane Hansons hyperrealistische Pop-Art-Figuren zweier Arbeiter von 1993 stehen für Ungleichheit und sozialen Abstieg. Ölmagnat Rockefeller schaut vom Foto auf sie herab. Das historische Porträt Anton Fuggers von 1525 zeigt den prototypischen Individualunternehmer. Für Holger Stumpfe ist der Kapitalismus älter, als wir vermuten.
Das wollen wir in der Ausstellung eben auch nochmal unterstreichen. Es reicht sehr viel weiter zurück und das bedeutet natürlich auch, dass wir sehr viel stärker geprägt sind von diesem System. Und das ist auch der Grund, weshalb wir in der Bundeskunsthalle uns heranwagen und sagen, wir wollen mal das Phänomen Kapitalismus auseinandernehmen. Weil ich denke, es ist etwas, was man nicht nur aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht betrachten darf. Es ist etwas, was die gesamte Gesellschaft angeht.
Der Besucher dieser Ausstellung wird an deckenhohen, orangefarbenen Baumarktregalen entlanggeführt. Darin liegen mal vorchristliche Münzen oder eine Johannesbüste von 1944, die einen Heiligenschein trägt, der einer riesigen Münze ähnelt. Die dazugehörige These lautet, Geld hat nicht nur Fetischcharakter, sondern ist quasi religiös. An Gott und Geld muss man glauben. Was über Zeiteffizienz und Beschleunigung, über Tausch von Zeit und Geld gesagt und in dem sehr lesenswert klugen Katalog geschrieben wird, ist fraglos richtig.
Ich glaube, was eben hier das Besondere ist, ist, dass wir nicht nur über das Hier und Jetzt sprechen, sondern dass wir eben auch nochmal zeigen, so, das gibt es aber schon seit ganz langem und dadurch eben auch diese DNA des Kapitalismus. Das ist ein Begriff, den wir hier benutzen und den wir absichtlich benutzen, weil wir eben sagen, das ist uns quasi in Fleisch und Blut übergegangen.
Übrig bleibt von der Ausstellung am Ende ein didaktisch abstrakter, wenig ästhetischer Eindruck. Zum Mitmachen gibt es aber auch was. Ein digitales Kapitalismus-Game lädt zum Kaufrausch ein. An Spielautomaten kann der Besucher Emotionen verkaufen und so sein Konto aufladen. Die Spielwährung sind Egos. Einen anderen, utopischen Begriff von Kapital beschrieb Joseph Beuys 1985. Er fehlt in Bonn, wie so viele andere.
Wenn der erweiterte Kunstbegriff klarstellt, dass die Fähigkeiten der Menschheit das Kapital sind und das, was aus den Fähigkeiten der Menschen entsteht als Gestalt, diese beiden zusammengenommen das Kapital sind, dann ist die Sache ja in einem Feld, wo sie die Frage der menschlichen Seele berührt.
Zu hören in der Ausstellung Wir Kapitalisten von Anfang bis Turbo. Zu sehen sein soll die Ausstellung bis zum 12. Juli in der Bundeskunsthalle in Bonn. Und was die Feuilletons beschäftigt, das hat sich heute Arno Orzesek angesehen.
Zunächst eine Frage an die Lyrikfans, passend zum Hölderlin-Jahr. Aus welchem Gedicht des Jubilars stammen folgende Zeilen, die laut der Tageszeitung Die Welt an einen Fiebertraum gemahnen? Mich schweigen, der Sterne sich bewinnen, dass sie die blühende Liebe streuen, schöner Gestalt wie der Tage sich, voll Engelsauge du, da war ich die Winke der Liebe der Seele und der himmlischen erste Natur. Okay, wahrscheinlich haben Sie schon beim nicht-lexikalischen Bewinnen gestutzt. Tatsächlich hat nicht Friedrich Hölderlin die zitierten Zeilen geschrieben, sondern ein künstliches neuronales Netz. Das allerdings wurde mit 10.000 echten Zeilen des Dichters trainiert, Hölderlin-Sound zu erzeugen, und zwar von Frank Fischer und Boris Orekhoff, die an der Moskauer School of Linguistik forschen. Skandiert man die Neurogedichte laut, gestehen Fischer und Orekhoff in der Welt, offenbart sich mitunter eine Nähe zu Nonsensgedichten wie Loriots »Krawel, Krawel«. Unser künstliches neuronales Netz kann übrigens auch nicht so über sich selbst resonieren wie einst Helmut Kohl, der von sich immer behauptet hat, in Hölderlin war ich gut. Frank Fischer und Boris Orekhoff in dem Weltartikel Der digitale Superdichter. Einen authentischen Hölderlin-Satz kennt auch fast jeder Lyrik-Banause. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Na klar. Und nichts anderes hoffen gerade Millionen, vielleicht Milliarden, auf dem Planet der Sorgen, als den die Süddeutsche Zeitung die Erde bezeichnet. Thomas Steinfeld hat die Schriften des dänischen Philosophen Søren Kierkegaard aufgeschlagen und referiert nun, der Sorge steht bei Kierkegaard die Kategorie der Angst entgegen. Verbunden sind die beiden Begriffe durch die Gegenwart des Unbekannten. Die Angst sei eine Art Schwindel, meint der Philosoph. Wer in eine gähnende Tiefe hinunterschauen müsse, der beginne zu taumeln. Der Schwindel gilt dem Fremden, das man nicht kennt und das man nicht in den Griff bekommt. So der SZ-Autor Steinfeld. Sie merken, wir sind, ohne den Begriff Corona ein einziges Mal zu strapazieren, bei dem Thema, das aktuell alle anderen in den Schatten stellt und um das letztlich auch Thomas Steinfelds Kierkegaard-Erläuterungen kreisen. Der Schwindel stellt sich bei dem Gedanken ein, mit der Epidemie nehme es so bald kein Ende. Linderung sei erst dann zu erwarten, wenn 2/3 der Menschen infiziert gewesen seien. Der bürgerliche Mensch glaubt gern, er sei nur dann er selbst, wenn er sich einbilden könne, das Subjekt seiner eigenen Verhältnisse zu bilden. Zwar ist er es nur selten und dann auch nur zum Teil, im Augenblick aber ist er es überhaupt nicht mehr. Unterdessen verkündet die Frankfurter Allgemeine Zeitung, das öffentliche Kulturleben wird zum Erliegen kommen. Paul Ingendahl berichtet, Bund und Länder hätten bereits Hilfe zugesagt. Konkretes erfährt man jedoch noch nicht. Dafür listet die Tageszeitung sehr penibel auf, was in puncto Kino, Literatur, Musik, Kunst und Theater überhaupt noch geht bzw. nicht geht, was Sie bei Interesse bitte selbst nachlesen wollen. Am meisten Spaß im aktuellen Feuilleton macht uns das FAZ-Interview mit dem witzigen und schlagfertigen Komponisten Wolfgang Riem, der überaus leidenschaftlich wird, als das Gespräch auf Beethoven kommt. Was können wir von ihm lernen? Subjektivität und Verausgabung, zarteste Detailfürsorge, ungeschützten Formtrieb, Angstfreiheit auch in Engpässen, Freude an der generativen Gewalt natürlichen Wuchses, irren Humor, die Fähigkeit, Zeit wie eine Substanz zu stauen und loszulassen, Selbstvergessenheit, die Einheit des Widersprüchlichen auszuhalten, plötzlich zu enden und plötzlich wieder zu beginnen. Aber das ist nicht alles. Man muss ihm wohl zuhören. Schlussfrage: Glauben Sie an den Fortschritt? Nun, Wolfgang Riem nicht. Die FAZ teilt seine Ansicht per Überschrift mit. Fortschritt gibt's vielleicht bei Friseuren von Popstars.
Arno Ozzesek hat sich die Feuilletons angesehen. Und weil Musik ja bekanntlich gegen Angst, Einsamkeit und Langeweile hilft, haben sich in Italien heute ganz viele Leute zur gleichen Zeit auf ihre Balkone gestellt und zusammen musiziert. Und wir spielen auch noch ein Lied für die gute Nacht von Christine and the Queens. La Vida Nuova heißt ihr neues Album und das ist daraus das Titelstück. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.